Wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen, über den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts, so wie es eigentlich richtig heißt. Und wir haben letztes Mal das Thema gehabt, mein Versorger, Jesus, der gute Hirte. Ich habe letzte Woche dann einen Vers übersprungen in dem Psalmen, beziehungsweise nur anklingen lassen und habe gesagt, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, möchte ich jetzt aber doch heute tun. Heute ist das Thema, mein Beschützer, Jesus, der gute Hirte. Wir haben in Psalm 23 gelesen, Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Was ist denn bloß der Stecken und der Stab? Ist das ein ausgedienter Besenstiel oder etwas um, keine Ahnung, Spazierstock oder die Rute? Dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn wir Vers 4 anschauen, wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, wörtlich heißt es dort, so sagt es auch die Anmerkung in eurer Bibel, wenn ich auch wandere im Tal der Finsternis, wie daraus Todesschatten in unsere Übersetzung geworden ist, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wörtlich heißt es, auch wenn ich wandere im Tal der Finsternis, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wenn wir in die Bibel reinschauen und das Wort anschauen, das da geschrieben steht in Vers 4 für Stecken, dann steht im Hebräischen dort ein Wort, das Wort heißt Zebet. Zebet, auf Deutsch übersetzt Zepter. Auch wenn ich wandle im Tal der Finsternis, fürchte ich kein Unglück, dein Zepter, das macht mir, gibt mir Trost, das tröstet mich, dein Zepter. Das Wort Zepter war einfach, wird verschiedentlich verwendet in der Bibel. Zum einen als Identität für einen Volksstamm. Ich habe das, glaube ich, auch hier nochmal geschrieben. Genau, lesen wir erstmal 1. Mose. 1. Mose 29,10. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Bei Zepter, da steht dann eine Anmerkung, das ist der Herrscherstab. Die aramäische und syrische Übersetzung lesen, bis dass der kommt, dem der Stab gehört, das Zepter gehört. Oder eine andere Übersetzung sagt mit geringfügiger Änderung, nicht weichen wird das Zepter von Juda bis Schilo, also bis der Herrscher dieses Zepters kommt. Zepter ist ein Herrscherstab, ein Königsstab. Es ist zum anderen aber auch, wie wir es hier in Mose sehen, ganz klar die Identifizierung eines Volksstammes. Jeder Stamm in Israel hatte sein Zepter, hatte seinen Stab. Das war seine Stammesidentität. Und wir wissen, dass viele der Stämme Israel vorzeitig ihre äußere Identität verloren haben, aber bis zum Schluss blieb der Stamm Juda voll in seiner Identität. Und die letzte Identität von dem Stamm Juda war aufgelöst und ausgelöscht 70 nach Christus. Aber hier hat sich eine Prophezeiung erfüllt, weil in Mose sagt voraus, das Zepter, also diese Stammesidentität, dieser Stammesstamm, Identität des Stammes wird nicht aufgelöst werden, wird nicht weichen, bis Schilo kommt. Schilo, ich habe darüber gepredigt vor 2 Jahren oder 3 Jahren, glaube ich, müsste man mal im Internet nachschauen, da bin ich ausführlich darauf eingegangen, die Prophezeiungen über den Messias im Alten Testament und wie sie sich im Neuen Testament erfüllt haben. Schilo ist eine Namensbezeichnung für den Messias, der kommen sollte. Und Mose sagte, das Zepter von Juda, seine Stammesidentität, wird ihm nicht verloren gehen, sein Herrscherstab wird ihm nicht verloren gehen, bis Schilo kommt, bis der Messias kommt. Und Jesus kam und etwa 70 nach Christus verlor dann der der Stamm Juda seine völlige Identität, obwohl das ja vorher auch schon alles ziemlich aufgebrochen war. In 4. Mose 24, 17 heißt es nochmal, sagt Mose, ich sehe ihn, oder im Buch Mose, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Also hier wird ein Zepter, jemand wird aufstehen, wird ein Zepter erheben, seinen Herrscherstab, seinen Königsstab, sein Zepter erheben und er wird es gegen den Feind richten. Also zum einen Stammesidentität, Herrschaftsidentität. Dann lassen wir uns das nochmal anschauen im Buch Esther, wenn du das Wort in deiner Bibel, wenn du die revidierte Elberfelder hast, dann kommt das Wort Zepter in unseren Übersetzungen etwa 22 Mal vor. Ich nehme noch ein paar Verse raus, einfach zum Verständnis, wie das Wort auch gebraucht wurde. Hier haben wir gesehen die Stammesidentität. Dann kommt es aber in Esther 4, Vers 11, alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden, Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht, dann darf er am Leben bleiben. Ich aber, ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Also es geht jetzt gar nicht um die Geschichte, um Esther drum und drum. Mir geht es hier um das Zepter. Esther hatten wir ja schon in anderen Bereichen auch behandelt. Esther 5, Vers 2. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters. Esther 8, Vers 4 noch dazu. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen. Da erhob sich Esther trat vor den König hin. Also wir sehen, dieses Wort Zepter oder wie einfach in Psalmen Stecken übersetzt wird, ist das hebräische Wort Zebet, Zepter. Es symbolisiert Stammesidentität. Den, der diesen Stab hat, zu diesem Stamm gehöre ich. Und es symbolisiert auch Herrschaft, Autorität. Und wenn wir es, manches Mal finden wir es auch in Verwendung zum Hirtenstab. Der Hirte benutzte den Stab, um Feinde abzuwehren. Das haben wir auch in 4. Mose gerade gelesen. Wenn der Herr sein Zepter in die Hand nimmt, dann wird er es gegen den Feind richten. Und zwar um ihn zu vertreiben, ihn zu schlagen, ihn zu vernichten. Okay, jetzt sagt er, der David im Psalm 23, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens oder der Finsternis, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Zepter und dein Stab, sie trösten mich. Dein Zepter und dein Stab, sie trösten mich. Als ich das so las, habe ich gedacht, wie stark. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass er ja von dem guten Hirten im Psalm 23 spricht. Da ist kein Name, nichts. Aber dann haben wir letzten Sonntag, und wer nicht da war, kann sich ja im Internet die Predigt mal anhören oder downloaden, wie auch immer. Auf jeden Fall, letzten haben wir festgestellt, David sagt, dass er diesen guten Hirten hat. Und Jesus sagt dann in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Und immer wenn David etwas sagt über den guten Hirten, finden wir im Neuen Testament dann die Parallele, dass Jesus sagt, das bin ich. Das hatten wir letzte Woche angeschaut. Jesus, unser Versorger, er lagert mich auf grünen Auen, er schenkt mir voll ein. Bei ihm bin ich absolut in Sicherheit und so weiter. Also das haben wir letzte Woche angeschaut. Aber hier, David sagt, es gibt Situationen im Leben, die sind nicht immer so erfreulich. Da ist es so, da kommst du dir vor, als wenn du in Finsternis läufst. Als wenn um dich nur dunkel ist. Die erste Reaktion eines gläubigen Menschen darauf ist immer, wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo habe ich gesündigt? Was ist in meinem Leben verkehrt? Und am liebsten hat es der Teufel, dass wir uns dann damit eingehend beschäftigen, bis wir dann noch mehr deprimiert und niedergeschlagen sind. Wir sind im Neuen Testament in einer ganz anderen Situation. Denn das Neue Testament sagt, wenn jemand sündigt, dann soll er was tun? Seine Sünden bekennen und das Blut Jesu Christi reinigt ihn von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen keine Leistung erbringen, nichts dergleichen, sondern wir kommen zu Jesus und wir bekennen und wir sind gerechtfertigt durch seinen Glauben, das haben wir ja schon festgestellt. Und du kannst sagen, so, das Urteil sollte Jesus treffen. Das Gesetz sagte, verflucht ist jeder, der nicht in allem das Gesetz hält. Also, die Bibel sagt, Jesus wurde zum Fluch für uns. Er nahm den Fluch für uns auf sich. Das Gesetz sagte, Herbert, du erfüllst nicht, was darin geschrieben ist. Und weil du es nicht erfüllst, wirst du sterben. Musst du sterben. Und dann zeigt uns das Neue Testament, Römer und all diese ganzen Bereiche, dass Jesus kam, das Gesetz schoss seinen tödlichen Pfeil auf mich ab. Das Gesetz sagte, du wirst sterben. Und dann kam Jesus und stellte sich davor und er sagt, erschieß mich. Und er wurde getötet. Der Fluch, der mich treffen sollte, traf ihn. Und jetzt wird jeder gerechtfertigt, der des Glaubens Jesu Christi ist. So einfach ist das. Versteht ihr mich? Kompliziert, oder? Okay. Wir sind gerechtfertigt durch das, was Jesus für uns getan hat. Und Jesus glaubt, dass er jeden Fluch für uns getragen hat, dass er alle Strafe auf sich genommen hat und dass wir, die wir an ihn glauben und das glauben, was er glaubt, dass wir gerechtfertigt sind und dass wir frei sind von Verdammnis, frei von Schuld, frei von Verurteilung. Der David sagt, wenn ich also in diesem Tal der Finsternis wandere, dann fürchte ich kein Unglück. Manches Mal sind wir pfingstlich charismatische Leute, denke ich, ein bisschen abgehoben. Also wir sagen, also wenn du richtig gläubig bist, dann brauchst du keine Angst mehr haben. Oder ich breche die Angst, ich gebiete der Angst, Angst weiche. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit dem Negativen, mit dem Schlechten, statt auf Hebräerbrief zu schauen und zu achten, wende dich weg und schau Jesus an. Wir schauen das Problem an, bis hin zu extremen Verhaltensweisen, wo dann es Seminare gibt, wo man Zornesdämonen austreibt und Neiddämonen austreibt. Aber was sagt die Bibel? Was sollen wir denn mit Zorn machen? Ablegen. Du kannst Zorn nicht austreiben. Egal wie ehrlich und ernst du es meinst, du treibst ihn nicht aus, du musst ihn ablegen. Und was ist das? Ein Werk des Fleisches, sagt Galaterbrief. Wir legen es ab. Und Angst kommt in unser Leben. Paulus sagt davon, ich bin zu euch gekommen mit viel Ängsten. Ich hatte oft Angst. Es war oft nicht alles so glatt. Ich war oft in Todesgefahr. Wie oft ist der Wund geschlagen worden, blutig geschlagen worden? Und ich komme mit Angst. Jesus hatte Angst. Als er in Gethsemane im Garten ist, dann sagt er, möge doch dieser Kelch an mir vorübergehen. Mir ist so bange, mir ist so Angst, was geschieht. Jesus hatte Angst. Und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du kannst sie auch überwinden. Also wenn wir denken, dass Schrecken nicht mehr an uns herankommen kann, dann glaube ich, dann irren wir uns ein bisschen. Weil in Sprüche 2 steht geschrieben, dass wenn wir im Wort sind, dann sind wir in Sicherheit und im Schutz und so weiter. Und trotzdem steht da, und das heißt, der Schrecken wird uns nicht zum Erliegen bringen. Aber es heißt dort, wenn du dem Herrn, dem Wort vertraust und es zu deinem Teil in deinem Leben machst, dann fürchtest du dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, der kommt. Es kommt Schrecken. Aber Menschen, die ihr Vertrauen in Gott setzen, die ihr Vertrauen in das Wort Gottes setzen, die lassen sich von diesem Schrecken nicht verscheuchen, sondern dieser Schrecken bringt sie dazu, ihre Zuflucht, ihr Vertrauen in Gott zu suchen. Hallo? Das ist der Weg. Ich habe auch manchmal Angst im Leben. Und dann gehe ich nicht, ich breche jetzt die Angst. Nein, Wenn ich Angst habe, dann brauche ich einen Zufluchtsort. Dann brauche ich Jesus Christus, der mein Schutz und meine Burg ist. Dann muss ich wissen, er ist bei mir. Und dann kommen wir wieder zu dem, was hier im Psalm 23 steht. Auch wenn ich im Tal der Finsternis bin oder des Todesschattens bin. Wenn ich da bin, ich fürchte kein Unglück. Denn du bist bei mir, weil dein Zepter tröstet mich. Es tröstet mich, dass mein guter Hirte mit mir in diesem Tal der Finsternis ist. Es tröstet mich, wenn du die alte Übersetzung willst, es tröstet mich, auch im Tal des Todesschattens ist mein guter Hirte bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Und wenn ich im Tal des Todesschattens gehe, dann ist er da. Dann ist er da. Und David ist hier ganz, also ich würde sagen, begeistert sicherlich darüber. Zumindest hat er in diesen Situationen etwas erfahren. Er schreibt hier nicht von einer Theorie. Er schreibt nicht, glaubt mal Leute, das wird geschehen. Er sagt, ich, David, wenn ich im Tal des Todesschatten oder der Finsternis wandle, und er hat manche schlimme Situationen durchgemacht. Wir haben hineingeleuchtet, auch in der Vergangenheit, in sein Leben. In der Familie, es war nicht leicht. Sein Sohn vergewaltigt die eigene Schwester. Der andere Sohn will seinen Vater stürzen und wiegelt das Volk gegen seinen Vater auf. Und dann sind noch die Feinde drumherum, die ihn immer wieder an den Kragen wollen. Im Psalm 119 sagt er, wenn meine Feinde über mich beratschlagen, wie sie mir den Garaus machen, dann habe ich mich entschieden, ich setze mich hin und betrachte dein Wort. Sollen sie doch über mich Gericht halten. Ich aber vertraue auf deinem Wort. Da komme ich zur Ruhe, da schütze ich mich, da berge ich mich. Und er sagt hier, Leute, es gibt Situationen, wo wir in so einem Tal sind. Situationen, wo das Leben nicht angenehm ist. Situationen, wo das Leben nicht leicht ist. Aber David sagt, ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich habe eine Erfahrung gemacht, der gute Hirte, Shiloh, der Messias, er ist mit mir an diesem Ort, wo ich bedrängt werde. Und zwar ist er dort mit seinem Zepter. Und wo immer es sein muss, wird er dieses Zepter gegen den Feind, der mich bedrängen will, auch erheben und es gegen den Feind richten. David sagt, das tröstet mich. Denn wenn ich alleine mich durchboxen müsste, wie sagt der Liederdichter, wir kennen die alten Lieder ja kaum, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du willst gehen und stehen, dann nimm ich mit. Aber manches Mal denke ich so, wir haben manches Mal auch so eine Überheblichkeit, wo wir sagen, oh, ich weiß schon, wo es lang geht. Wir wissen immer alles, bis wir dann auf die Schnauze fallen und dann haben wir dann wieder das nächste Problem. Und dann verdammen wir uns wieder und der Teufel, der hängt noch einen drauf. Aber David sagt, wenn ich in einer Situation bin, die das Leben unschön macht, die mich angreift, die mir Angst macht, die mir Schrecken machen will, wo es scheint, dass ich keine Orientierung mehr habe, es ist dunkel um mich, es ist Finsternis, oder wo ich vielleicht mit Tod konfrontiert werde, dann weiß ich in dieser Situation eines ganz sicher. Da ist der gute Hirte, da ist der gute Hirte Jesus, der hat den Stammesstab, der hat sein Zepter dabei und der steht in dieser Situation bei mir. Und wenn ein Feind mich attackieren will, dann geht er her und wird dieses Zepter gegen den Feind schlagen. Aber dieser Stammesstab, dieses Zepter verdeutlicht auch, ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu diesem Jesus. Und Jesus lässt sein Eigentum nicht einfach so anpacken. Jesus lässt es nicht zu, dass der Feind einfach so kommt und über sein Eigentum herfällt. Das lässt er nicht zu. Wenn der Feind kommt und uns bedrängen will, dann wird er sein Zepter erheben und wird den Feind in seine Schranken weisen. Wir bleiben bei ihm. Und der David setzt ja dem noch einen drauf. Er sagt ja dann im Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch mitten im Angesicht meiner Feinde. Und dann salbst du mein Haupt auch noch mit Öl. Der gute Hirte, Jesus, er salbt dich. Er deckt dir den Tisch. Er versorgt dich. Er kümmert sich um dich und um mich. Und er sagt ganz klar, mein Becher fließt über. Da ist nicht so, dass wir gerade bei ihm mal über die Runden kommen. Nein, Mein Becher fließt über. Er gibt mir, dass ich volles Genüge, voll satt sein kann, voll erfüllt sein kann, dass mein Leben ausgefüllt sein kann durch ihn. Er selber gibt sich in mich hinein. Und wir sind ja im Neuen Testament doch noch viel besser dran als dieser David. Wir sind doch von Neuem geboren, oder? Wir sind eine neue Schöpfung. Im Alten Testament konnte man noch nicht von Neuem geboren werden. Aber wir sind von Neuem geboren. Und was sagt die Bibel? Wenn wir Christus in unser Leben aufgenommen haben, wo ist er denn? Christus in Afrika, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ah nein, Südamerika, Christus in Südamerika. Ne? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christ in you, the hope of glory, my brother. Verstehst du überhaupt noch Englisch? Okay. Christ in you, the hope of glory. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, dann haben wir also innen diesen Gesalbten. Denn Christus, Messias, heißt der Gesalbte. Der ist in uns. Und jetzt sagt die Bibel, so viele, die in Jesu Tod getauft worden sind, Galaterbrief, die haben Christus angezogen. Die haben also Christus angezogen. Das heißt, dieser Gesalbte, dieser Christus, dieser Messias überkleidet mich. Denn die in Jesu Tod getauft sind, haben Christus angezogen. Also bin ich außen gesalbt und ich bin innen gesalbt. Was David hier vorschattet und schreibt, sagte, er salbt mein Haupt mit Öl. Du und ich, wir sind innen und außen gesalbt. Von Kopf bis Fuß. Bis in die Haarspitzen und bis in die Zehennägel. Wir sind in Christus. Wir sind in Sicherheit. Wir sind in Schutz. Und David, der nicht diese Innewohnung Christi erfahren konnte, weil Jesus ja noch gar nicht in diese Welt hineingekommen war, um zu sterben. Dieser David spricht aber in der damaligen Zeit schon von einer Sicherheit durch den Christus, der ihn beschützt, durch den guten Hirten. Du sagst Jesus im Alten Testament? Ja. Nur ein Beispiel. Was sagt Paulus im Korintherbrief? Dass alle Israeliten aus dem geistlichen Felsen tranken. Ihr wisst, Mose schlug auf den Felsen und Wasser kam raus. Und Versorgung war da. Und was sagt Paulus im ersten Korintherbrief? Dieser geistliche Felsen, der mitfolgte, war Christus, war der Messias. Wir sehen, wenn du dich mal damit befasst, du siehst überall im Alten Testament, wie Jesus in Erscheinung tritt. Wie der Vater arbeitet im Alten Testament, wie der Sohn da arbeitet und wie der Heilige Geist dort arbeitet. Also, wir sind in einem so großen Vorteil. Und ich möchte nicht, dass du jetzt zu dem, was ich jetzt sage, dass du sagst, na ja, jetzt kann ich also Angst haben, also darf ich auch in Angst baden. Warum soll ich in etwas baden, was mir nicht gut tut? Aber ich kann wissen, in meiner Bedrängnis, in meiner Angst, der gute Hirte ist bei mir. Sein Zepter wird er gegen den Feind erheben, sollte er es wagen, mich zu attackieren. Er wird sein Zepter erheben. Und wenn ich Zweifel an meiner Gerechtigkeit habe, Zweifel an meiner Gotteskindschaft habe, dann sagt er, schau dir dieses Zepter an. Schau dir diesen Stab an. Er symbolisiert, dass wir zum gleichen Stamm gehören. Wir gehören zur Familie Gottes. Und Jesus ist der Herr seiner Gemeinde. Amen. Er ist der Herr und wir gehören dazu. Wir sind Teil dieses Stammes, Teil dieses Volkes Gottes. David wusste das. Und er sagt, ja, es kommt Angst. Es kommt Bedrängnis. Es kommt manchmal Furcht. Es kommen diese Dinge in mein Leben, die mein Leben unsicher machen. Es kommen diese Dinge. Aber ich bin so getröstet, dass neben mir der gute Hirte ist. Und wir können sagen, dass in uns und um uns der gute Hirte ist. Wir sind so sicher und geschützt. Wenn wir anschauen dieses Wort trösten. Un momento. Trösten. Das Wort trösten ist naham. Trösten, Mitleid haben. Und das heißt hier, es geht über ein gutes Zureden hinaus und meint ein persönliches Fürsorgen des einen für den anderen, das konkrete Hilfe und Linderung der Notlage einschließt. Nicht stark. Das ist die Erklärung zum hebräischen Wort Naham. Das heißt, ich gerate in Not. Schmerz ist vielleicht in mein Leben gekommen. Aber dieser gute Hirte, der bei mir ist, ist da, um mich zu trösten, meine Not zu lindern, mir zu helfen, dass ich wieder zu Kräften komme. Und wenn es sein muss, dann wird er erstmal einen Tisch für mich decken, mitten im Angesicht der Feinde. Und wird sagen, jetzt ruh dich erstmal aus, komm zum Frieden und genieße meine Gegenwart. Das heißt weiter, wenn Jahwe selber tröstet, ist seine Zuwendung gleichzeitig Hesed. Hesed haben die Bibelschüler gehabt, letzte Woche in der Prüfung, glaube ich. Hesed war es nicht. Oder, ja, Hesed. Was ist die Hesed? Also manche haben noch nicht geschrieben. Okay, ja, jetzt ist es zu spät. Also die Hesed ist Gnade, Gnade Gottes. Und wenn Gott tröstet, wenn er unsere Not lindert, werden wir seine persönliche Fürsorge erfahren und sein gutes Zureden erfahren. Dann wendet er, so heißt es, zu die Erklärung zu diesem Wort, uns auch gleichzeitig seine Hesed, seine Gnade zu. Er wendet uns auch sein Erbarmen zu. Er sagt, du gehörst zu mir. Ich weiß, Herbert, du lebst in der Welt und in der Welt habt ihr Angst. Aber Herbert, tröste dich. Ich habe die Welt überwunden. Sein Zufluchtsort, als Jesus hier auf der Erde war, war immer sein Vater. Und die Bibel sagt, er ist unser Zufluchtsort. Und das ist nicht nur eine Geschichte des David. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir ganz, ganz herrliche Aussagen. Erst einmal, das Zepter, wenn wir das Wort Zepter in der Bibel anschauen, dann heißt es, es gibt auch ein Zepter der Ungerechtigkeit. Das heißt, Macht, die jemand missbraucht. Und Gott sagt, wo Machtmissbrauch ist, wo jemand seine Autorität, die ihm verliehene Gewalt, missbraucht, da wird er einschreiten. Er wird das nicht auf Dauer anschauen, mit anschauen. Es heißt hier, aber ich bleibe ja bei dem Guten, das Zepter des Herrn, Psalm 45, Vers 7, dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Bei Gott gibt es keine krummen Touren. Es ist ein Zepter der Geradheit. Da gibt es nicht mal 5 Grade sein lassen. Weil wenn das so wäre, dann könnten wir uns in der Not nicht auf ihn verlassen. Denn wir hätten keine Garantie, ob er in der Not nicht auch seine Meinung bezüglich uns ändert. Aber er hat versprochen, ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Du schützt mich. In Hebräer 1, Vers 8 wird gesagt, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sagt von dem Sohn aber heißt es, über Jesus. Von dem Sohn aber heißt es, so ist es richtig, dein Thron, o Gott, weil er ist ja auch Gott, Gottes Sohn, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Das Zepter der Aufrichtigkeit. Du kannst etwas wissen, wenn du mit Jesus unterwegs bist und mit Jesus lebst. Er wird immer gerade Wege mit dir gehen. Er wird dich nicht irgendwie irreführen auf einen krummen Weg oder dich auf den Arm nehmen wollen. Also das heißt, irreführen. Und manchmal sagen wir, ah ja, das Schlimme, das hat bestimmt Gott mir als Versuchung geschickt. Die Bibel sagt in Jakobus 5, Vers 17 ganz klar, 1,17. Könnt ihr euch auch, lest ganz Jakobus, das ist jetzt eure Aufgabe für bis nächsten Sonntag. Okay, also erst Jakobus sagt, jetzt erspare ich euch schon wieder das Bibellesen nächste Woche, okay. Genau, 1,17. Ab Vers 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Bei ihm, bei dem keine Veränderung ist, noch eine Wechsel von Schatten. Gott ist nicht mal Licht und mal Dunkel. Gott ist immer gerade. Sein Zepter ist ein Zepter der Geradheit. Und wie Hebräerbrief sagt, das Zepter Jesu ist ein Zepter der Aufrichtigkeit. Er wird nie uns hintergehen. Und deshalb sagt er, wir sollen das Gleiche auch nicht tun. Wir sollen seinem Beispiel nachfolgen. Auch in Geradheit gehen. Auch in Aufrichtigkeit unseren Weg gehen. Das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott nicht nur im Psalm uns verewigt hat, dass er an unserer Seite ist und dass er zu uns steht. Ich will noch ein paar Verse herausgreifen, die wir miteinander anschauen, die einfach zeigen, dass auch andere Propheten, andere Männer Gottes in der Bibel das Gleiche erfahren und erlebt haben. Schauen wir mal Jesaja 43, Vers 2 an. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Welch eine Zusage. Das heißt aber auch, dass es Situationen geben kann, wo uns das Wasser bis zum Hals steht. Das zeigt aber auch, dass wir manches Mal in Hitzesituationen kommen. Petrus schildert davon. Da beschweren sich die Gläubigen und sagen, ich kann nicht verstehen, warum mir das passiert. Und Petrus sagt, die Hitze, die ihr erlebt in eurem Glauben, das ist doch nichts etwas Besonderes. Das erleben alle eure Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, schreibt Petrus in seinem Brief. Alle erleben das auf der ganzen Welt. Nur wir sind als Gläubige haben wir einen Riesenunterschied oder macht es den Riesenunterschied. Der Ungläubige, der keinen Jesus hat, der weiß in seiner Not nicht, wo er hin soll. Er kann vielleicht höchstens zum hilflosen Nachbarn oder zum hilflosen Psychologen gehen oder zu sonst irgendjemand, der auch nicht weiß, wo es lang geht. Aber die, die zu Christus gehören, die haben eine Anlaufstelle, wo wir Trost empfangen, wo wir Hilfe empfangen, wo wir Salbung empfangen, wo unser Herz zur Ruhe kommt, wo unser Herz geheilt wird, wo wir getröstet werden. Übernatürlich. Wir sind als Gläubige in einer ganz besonderen Situation. Und die Schrift sagt eindeutig, es kommt Hitze. Es kommt manchmal, dass dir das Wasser bis zum Hals steht. Charles Wesley hat ein Lied geschrieben, das haben wir früher öfter gesungen. Ich kenne es nicht mehr ganz, ich glaube, es ist in unserem Pfingstjubel oder Siegesklang drin. Und da heißt es zum Beispiel, wenn die Wasser höher rauschen und so weiter und er fürchtet sich nicht. Und dann singt er, oh wie gut ist dir Vertrauen, Jesus dir ergebe ich mich und so weiter. Wie ist dieses Lied entstanden? Charles Wesley war der Bruder von John Wesley. Und dieser Charles Wesley war an einem Ort, er hat ja auch gepredigt und vor allem war er ein Liederschreiber. Und er ist in diesem Dorf und diese Bauern dort in diesem Dorf, die wollten das Evangelium nicht hören. Die haben gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen dich nicht. Die haben sich über ihn aufgeregt. Dann haben sie ihre Mistgabeln genommen und ihre Schaufeln genommen und dann sind sie auf ihn losgegangen. Und sie haben ihn versucht zu umzingeln. Der einzige Ausweg für ihn war, in den Fluss zu flüchten, der an diesem Dorf lag. Dann ist er in diesen Fluss geflüchtet und die hinterher. Und verstehst du, und er ist immer tiefer, bis ihm das Wasser am Hals stand. Dann kamen sie nicht mehr nach. Und da ist dieses Lied entstanden. Oh, wie gut ist dir Vertrauen, Jesus, dir ergebe ich mich. Ja, was sagt der Jesaja hier? Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin doch bei dir. Der gute Hirte ist nicht nur im Tal der Finsternis bei mir, auch wenn es vielleicht mal zu nass wird. Der gute Hirte ist da. Sie werden dich nicht überfluten. Welch eine schriftliche Zusage. Wenn du in diese Situation kommst in deinem Leben, und ich will es mal bildlich nehmen, wo du sagst, das Wasser steht mir bis zum Hals, dann solltest du dich entscheiden, trotz dieser misslichen Lage, ich will meinem Jesus vertrauen. Er hat versprochen, dass ich nicht ersaufen werde. Er hat versprochen, ich werde nicht untergehen. Mein Retter ist immer bei mir. Und wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht mal versenkt werden. Die Flamme wird dich nicht verbrennen. Welch eine Zusage. Und ich glaube, dass wir uns darauf neu besinnen müssen, dass wir unseren Schutz tatsächlich in dieser Person Jesu suchen. Jesus ist nicht einfach nur ein Predigtthema oder ein Thema für irgendeine Bibelausarbeitung. Jesus ist unser Herr. Und im Hebräerbrief heißt es sogar, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht. Er macht sich eins. Und er sagt, mitten in der Gemeinde will ich Gott, dir Lob singen mit meinen Brüdern. Also Jesus ist ganz leibhaftig da. Er ist nicht irgendwo weg. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der in euch ist, ist größer als die Umstände. Der in euch ist, ist in der Lage, uns aus jeder Misere herauszuholen. Kannst du das glauben? Lass uns doch mal so uns an diesen Jesus klammern. Und nicht an uns, manchmal unsere Theologie. Wir haben manches Mal mehr Glauben an unsere Theologie als an Jesus. Und dann, es steht aber geschrieben. Natürlich steht es geschrieben. Aber lasst uns das Geschriebene doch einfach so praktizieren. Und das alles nicht mit einem verkniffenen Herzen, sondern mit einem freien Herzen. Weil diese Worte Gottes sind Garantien, sind Verheißungen, sind Zusagen, die meinem Leben Ruhe bringen sollen, die meinem Leben Schutz bringen sollen, die mir Sicherheit und Gewissheit vermitteln sollen. Das ist es, was das Wort doch macht. Oder schauen wir Jeremia an, 16, 19. Herr, meine Stärke und mein Schutz und meine Zuflucht am Tag der Bedrängnis. Und wie ist es dem Jeremia ergangen? Den hat man in den Brunnen geworfen. Den hat man ins Loch geworfen. Man sagt, wir kriegen dich schon klein, Junge. Und weißt du, mitten in der Bedrängnis, was sagt er? Herr, da bist du immer meine Zuflucht. David sagt, ich bin im Tal des Todesschattens, im Tal der Finsternis. Es tröstet mich so sehr, dass mein Hirte bei mir ist. Und wenn man dich ins Loch wirft, dann sagt, es tröstet mich so sehr, Jesus, dass du mein guter Hirte bei mir bist. Es tröstet mich. Du solltest deinen Trost bei Jesus suchen. Aber manches Mal ist es so, wir kommen in diese Situation und dann schimpfen wir. Hätte der Pastor besser auf mich aufgepasst, wäre ich auch nicht in dieses Loch gekommen und meine Frau ist bestimmt auch schuld, mein Mann sowieso. Alle sind schuld, nur ich nicht. Versteht? Statt in dieser Notsituation Gottes Wort zu nehmen, zu sagen, mein Hirte ist doch bei mir. Er verlässt mich nicht. Ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sagt er. Ich werde dich nicht verlassen. Er hat das im Alten Testament schon als Zusage gemacht. Und im Neuen immer und immer, immer wieder. Zacharia 2,9. Da sind wir jetzt in unserem Zeitalter angelangt. Da spricht es, das ist ja keine Erfindung von Microsoft, die Firewall. Das ist eine Erfindung Gottes. Und Microsoft hätte überhaupt nichts erfunden, wenn er nicht ein Gehirn von Gott gekriegt hätte. Und ich, Zacharia 2,9, ich selbst, sagt der Herr, ich selbst, der Herr selber, ich selbst, werde ihm ringsum herum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit sein in seiner Mitte. Ich werde um dich eine feurige Mauer sein. Nicht nur dein Computer ist geschützt durch eine Firewall. Du selber bist durch den lebendigen Gott, der sagt, dass er die echte, die Original-Firewall ist. Mit der bist du geschützt und umgeben. Hallo? Du bist umgeben und geschützt. Und wir können uns da nicht nur drauf berufen, wir können uns da hineinstellen. Wir können uns in den Herrn hineinstellen, denn die in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Wir sind in Christus. Wir sind in dem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Sagt die Schrift, er ist ein verzehrendes Feuer? Wir sind in diesem Feuer. Wir sind von dieser Feuermauer umgeben. Wir sind in Sicherheit. Das wusste ein Zacharia. Als letzten Vers, Zephania 3,17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Weißt du, dass Gott begeistert ist über dich und mich? Vielleicht nicht immer über unsere Taten. Aber er liebt uns. Und er sagt, Die Taten, die vielleicht das Leben schwer machen, auch krank machen oder uns immer wieder zu Fall bringen. Ich will der Starke in dir sein, durch den du auch diese Dinge überwinden kannst. Auch da können wir uns in Sicherheit und voller Vertrauen an ihn wenden und uns hineinfallen lassen in die Arme. Gott ist viel barmherziger, viel gnädiger, als du und ich es manches Mal mit uns sind. Wenn du dir die Geschichte im Alten Testament anschaust mit seinem Volk, das ist schon manches Mal, wo du denkst, also jetzt hätte ich aufgegeben. Aber guck mal, den Stamm Ephraim zum Beispiel, in Hosea schreibt er darüber. Die wollten ihn nicht. Gott gibt sich alle Mühe, um diesem Volk, diesem Stamm zu helfen, dem Stamm Ephraim. Aber nichts. Dann sagt er, dann zog ich sie mit Seilen der Liebe. Das merkten sie nicht. Dann sagt er, schließlich nahm ich sie auf die Arme und trug sie. Das haben sie auch nicht gemerkt. Verstehst du, man kann manchmal auf dem Arm von Gott getragen werden und man merkt es nicht mal. Man merkt es nicht. Ihr kennt es so wie diese Spuren am Sand, am Strand. Da sind zwei Spuren und auf einmal ist nur eine Spur. Und was sagt der Angefochtene? Herr, wo warst du, als ich in der Not war? Denn als die Not begann, sehe ich nur noch eine Spur. Wo warst du? Der Herr sagt, das ist meine Spur. Ich trug dich in der Zeit. Ich trug dich auf dem Arm. Ich bin immer bei dir. Ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Verstehen wir, was David sagt? Der Herr ist mein Hirte. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Immer wieder, der gute Hirte, sagt er, Johannes 10, lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte, sagt er denn, kennt die Seinen mit Namen. Er weiß, wie du heißt. Und weißt du, was in Offenbarung steht? Ich weiß, wo du wohnst. Gott kennt deine Adresse. Er kennt sie. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo du wohnst. Steht in Offenbarung. Ich weiß, wo du wohnst. Er weiß das. Er weiß, dass du vielleicht auch unzufrieden bist mit deiner Wohnung, mit deinem Haus oder mit deinem Domizil, wo immer du bist. Aber er weiß es und er ist da. Und wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann ist er auch mit dir in deiner Bude, die dir nicht gefällt. Gab es ein altes Lied. Und er geht mit mir. Und er spricht mit mir. Und er sagt mir, Kind, du bist mein. Und jeden Augenblick kann ich das wissen. Ich bin sein. Ich bin sein. Ich bin sein. Ephraim, dieser bockige, götzenverehrende, gottverachtende Stamm. Ich weiß nicht, ob du es schon so auf die Spitze getrieben hast wie Ephraim. Aber Gott gibt nicht auf. Du bist heute Abend hier, weil Gott gibt dich nicht auf. Und du hörst im Internet die Predigt. Ich muss dir eins sagen, mein lieber Bruder und Schwester, Gott gibt dich nicht auf. Vielleicht haben Menschen dich aufgegeben. Vielleicht wollen Menschen mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber der Herr sagt, ich verlasse dich nicht. Ich verlasse dich nicht. Gott hat nämlich einen Bund mit uns geschlossen. Und sein Bund ist ihm heilig. Das ist nicht heute so, wir lieben uns nicht mehr, klappt nicht mehr so, lassen wir uns scheiden. Nee, das ist bei Gott nicht so. Er steht zu seinem Bund. Er steht zu seinem Bund. Und er hat es verbürgt mit seinem Leben. Verbürgt mit seinem Leben. Verbürgt mit seinem Leben. Und wenn ich wandere durch das Tal von Finsternis, von Bedrängnis oder Angst mich umgibt, dann bin ich getröstet, Herr, dass du, mein Herrscher, mit Geradheit und Aufrichtigkeit und mit Gnade und Liebe und Erbarmen bei mir bist. Und du selber sorgst auch für meine Stärkung. Du selber deckst mir einen Tisch mitten im Angesicht der Feinde. Du schenkst mir voll ein. Ja, unser Herr ist so. Er hat sich dafür entschieden. Er hat sich entschieden, dir einen gedeckten Tisch zu machen. Hat er sich entschieden. Und es nützt nichts, dagegen zu protestieren. Herr, ruh dich mal aus, ich decke meinen Tisch selber. Nein, er hat es für dich gemacht. Und er macht es für dich, in jeder Situation. Und wenn dein Leben kraftlos ist, leer geworden ist, dann hör doch mal, dann hör auf, dich zu verdammen und anzuklagen. Sondern geh und setz dich hin und sag, Herr, ich muss mal bei dir zur Ruhe kommen. Und dann ruhst du bei ihm mal ein bisschen aus. Und dann trinkst du, um mal jetzt so geistlich-biblisch zu sprechen, von der Quelle. Er sagt, er ist diese lebendige Quelle, dieses lebendige Wasser. Er ist es doch. Unser guter Hirte ist in allem unser Versorger. Ich möchte, dass du aus diesem Gottesdienst gehst und auch du, der du im Internet mir zuhörst, dass wenn du diese Predigt gehört hast, dass du deinen Weg in Zukunft mit dem Wissen gehst, und das solltest du fest in deinem Herzen machen, fest in deiner Seele machen, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Mein guter Hirte mit seinem Zepter, mit seinem Stab ist immer bei mir. Er ist immer bei mir. Er wird dieses Zepter verwenden, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Aber dieses Zepter sagt auch jedes Mal, du gehörst zu mir, du gehörst zu mir, du gehörst zu mir, du gehörst zu mir. Was wollen wir noch mehr? Was wollen wir noch mehr? Angekommen, wir sind doch angekommen, oder? Wir sind angekommen, wir sind zu Hause, wir sind beim guten Hirten. Und er sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Wohnstätte zu bereiten. In meinem Vaters Hause sind viele Wohnungen. Aber ich gehe hin, euch einen Platz zu bereiten. In diesen Wohnungen, eine, damit sagt er, ein Topos, ein Platz. Eine dieser Wohnungen ist für dich. Ist für dich. Die ist speziell für dich. Die ist speziell für dich. Speziell für dich. Ich weiß, wo ich hingehe. Wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, wo wir hingehen. Kannst du das so mitnehmen? Der Herr ist mein Hirte. Und wenn ich durch das Tal von Finsternis und Bedrängnis gehe, dann bin ich so froh, dass du bei mir bist. Dein Zepter, dein Stab, das tröstet mich. Ich weiß, das gibt, sagt, ist die sichtbare Garantie. Du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich. Du ernährst mich. Du versorgst mich. Du heilst mich. Auch, sie sagte, dieses Wort trösten heißt auch gut zureden. Weißt du, manches Mal, wenn wir aufgeben wollen, erlaube doch mal, dass er dir gut zuredet. Dann solltest du, wenn dich einfach mal ein bisschen zurückziehen, sagen, was sagt denn mein guter Hirte? Du wirst hören, er wird dir gut zureden. Gib nicht auf. Durch mich bist du mehr als ein Überwinder. Durch mich kannst du weit überwinden. Und er wird uns ermutigende Worte geben, auch wenn deine Seele das vielleicht im Moment gar nicht fassen kann oder glauben kann. Dann lies diesen Vers und glaube ihm, weil ich habe es letzten Sonntag gesagt. Er sagt, ich tue das um meines Namens willen. Wenn er nicht dazu stehen würde, dann ist sein Name nichts wert. Dann ist Jesu Name nichts wert. Wenn er nicht glaubwürdig wäre, wenn das nicht stimmt, was er sagt, wenn er das nicht hält, was er sagt, dann wäre sein Name nichts wert. Verstehst du, was ich meine? Er wäre nichts wert. Aber er sagt, ich tue es um meines Namens willen. Ich garantiere mit meinem Namen, dass ich mich so um dich kümmern werde. Ich garantiere dir das mit meinem Namen. Ich garantiere dir das mit meinem Namen. Und er war gehorsam und er war toll. Und deshalb hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, der Name Jesus. Der Name, der über alle Namen ist, der Name Jesus. Amen. Und das ist der Name, der über alle Namen ist. Und in dem sich jedes Knie beugen wird. Da lass mich es auch mal sagen. Manchmal denken wir so, wir werden jetzt beten, dass jedes Knie auf der Erde sich Gott beugt. Glaub mir, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, das wird nicht geschehen. Das wird erst geschehen. Das letzte widerspenstige Knie wird sich beugen im Gericht. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Glaub mir, solange wir hier auf der Erde leben, wird nicht jeder Mensch dieser Milliarden Menschen bekennen, Jesus ist der Herr. Das siehst du schon, kannst du schon allein daran festmachen, dass ein Ganzteil Millionen, viele Millionen Menschen oder hunderte Millionen Menschen gestorben sind, die niemals bekannt haben, dass Jesus der Herr ist. Und die Bibel sagt, sie werden einmal alle bekennen, dass Jesus der Herr ist. Die, die schon im Totenreich sind und die, die dann auch leben werden, alle, jeder. Am Schluss wird Satan kommen und bekennen, ja, Jesus, du bist der Herr. Und er wird, bevor er in den Feuersee kommt, kommt er nicht drumherum, er wird einen Kniefall machen. Er wird vor Jesus auf die Knie gehen und wird bezeugen, Jesus, du hast gesiegt, du hast gewonnen und ich muss es bekennen, du bist der Herr. Er wird es bekennen. Das weiß er übrigens schon. Er macht nur mal den Leuten klar oder weiß, er sagt, ich werde schon noch siegen. Wir werden es diesem Jesus schon geben. Aber es steht doch geschrieben. Deshalb will der Teufel ja auch nicht, dass Leute die Bibel lesen. Denn dann könnten sie oft, würden sie ja wirklich merken, Mensch, das ist ja alles gelogen, was der Teufel sagt. Wir haben einen zuverlässigen Hirten. Dein Stecken und Trab trösten mich. Und wenn du Angst hast, sagen sie, oh, was ist mit meinem Glauben los? Bin ich noch richtig im Glauben? Ja. Aber geh mit deiner Angst zum Hirten und verbirg dich dort. Geh unter seinen Schutz. Geh unter seine Fittiche. Und genieße dort seinen Schutz und seinen Frieden. Und dann wirst du sehen, unter ihm weicht die Angst. Es nützt nichts zu gebieten, Angst weiche, Angst weiche, Angst weiche. Du verausgabst dich nur. Ist doch ganz einfach. Dreh dich rum und sag, oh, wie schön, Jesus, dass du mich schützt. Danke, dass du die Welt überwunden hast und mir die Angst nimmst. Gerade jetzt verschwindet meine Angst. Weil während du Jesus anschaust, dann siehst du ihn mit dem Herrscherstab. Dann siehst du ihn, dass du zu ihm gehörst. Und dann sagst du, Angst haben, das beruhigt. Angst kann kommen, aber wende dich sofort zu Jesus. Lass gleich alles in einen Dank und Lobpreis zu Gott kommen. Amen. Halleluja.